Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, grüßt Sie Marion Kuhl. Fatima, ein prophetischer Aufruf, das ist heute unser Thema mit Abt Dr. Maximilian Heim aus dem Zisterzienserkloster Heiligenkreuz bei Wien. 100 Jahre Fatima, dieses Jubiläum feiert die Kirche in diesem Jahr. Vom 13. Mai bis 13. Oktober 1917 ist die Gottesmutter Maria drei kleinen Hirtenkindern, Jacinta, Lucia und Francisco, erschienen. Zwei der Kinder sind im Alter von 10 Jahren gestorben. Im Mai 2017 wurden sie von Papst Franziskus heilig gesprochen. Wir haben diesen Gottesdienst, diese heilige Messe, live aus Fatima übertragen. Von vielen Fernsehsendern wurde sie auch übertragen. Vielleicht haben sie es mitverfolgt. Die dritte der Hirtenkinder, Lucia, ist erst 2005 gestorben. Sie hat vor allem die Botschaft von Fatima in der Welt verbreitet als Ordensfrau. Fatima hat nichts an Aktualität verloren, auch wenn die Erscheinungen 100 Jahre her sind. Das haben die Päpste unterstrichen. Wir befassen uns heute mit der Botschaft von Fatima. Unser Thema: Fatima, ein prophetischer Aufruf. Eingeladen haben wir, wie gesagt, heute Abt Dr. Maximilian Heim, der Abt vom Zisterzienserstift Heiligenkreuz. Grüß Gott, Abt Maximilian.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Schön, dass Sie heute wieder einmal mit uns verbunden sind. Sie selber waren schon öfters in Fatima. Was fasziniert Sie denn persönlich dort?
Ja, ich war insgesamt 3-mal in Fatima, bin eigentlich schon seit Kindesbeinen an mit diesem Ort verbunden. Der Grund ist sicher der, dass wir zu Hause den Rosenkranz gebetet haben, immer am Abend. Und dass gerade auch das Gebet: O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, das konnte ich schon als Kind auswendig beten. Und habe erst später erfahren, dass das ein Gebet ist, das die Kinder gelehrt bekommen haben in Fatima.
Fatima, ein prophetischer Aufruf. Das ist heute unser Thema mit Abt Dr. Maximilian Heim hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Abt Maximilian, Sie waren öfters schon in Fatima, da Sie haben uns erzählt, dass in der Familie Sie damit auch irgendwo groß geworden sind mit dem Rosenkranzgebet. Wenn einige Fatima- und Marienerscheinungen hören, dann winken sie manchmal schon ab und denken, Privatoffenbarung und etwas für die ganz Frommen. Fatima ist kirchlich anerkannt. Vielleicht können Sie etwas zum Stellenwert von Fatima sagen.
Also die Anerkennung durch die Päpste ist natürlich eine ganz eklatante, das heißt eine sehr deutliche. Nämlich der Papst Paul VI. Ist ja selber dorthin gefahren. Papst Johannes Paul II. War gleich mehrfach dort und auch Papst Benedikt XVI. Hat Fatima besucht und natürlich auch jetzt Papst Franziskus, der die Kinder in Fatima am 13. Mai, die beiden Lucia und Francesco, heilig gesprochen hat. Und auch schon Papst Pius XII., der ja an einem Fatima-Tag geweiht worden ist. Er ist wirklich derjenige, der auch als Fatima-Papst in die Geschichte eingegangen ist. Er soll sogar selber das Sonnenwunder im Vatikan selber erlebt haben. Und er ist doch eben einer, der gerade auch die Botschaft von Fatima von Anfang an als eine kirchliche Botschaft interpretiert hat.
Der 13. Mai ist ja auch in die Liturgie mit aufgenommen wurden als Gedenktag unserer lieben Frau von Fatima in den Kalender. Damit hat es auch einen liturgischen Stellenwert und jetzt im Jubiläumsjahr von Fatima sogar auch verbunden mit den besonderen Ablässen zum Fatima-Jahr.
Genau. Und man muss halt sagen, wenn jemand sagt, es ist nur Privatoffenbarung, dann stimmt das natürlich einerseits schon. Es gehört nicht zum großen Glaubensgut jetzt der Kirche, wie zum Beispiel die Dogmen. Aber die Kirche sagt, dass gerade durch Privatoffenbarungen die gegebene Offenbarung im Grunde noch einmal aktualisiert wird und prophetisch, so könnten wir sagen, verlebendigt wird für uns. Das heißt, Privatoffenbarungen dienen wirklich dazu, die öffentliche und allgemeine Offenbarung besser zu leben als Lebenshilfe und zu verstehen. Sie müssen also dienen im Grunde, wie die Volksfrömmigkeit der Liturgie dient und sich gleichsam auch die beide wechselseitig sich fördern, so sind sie im Grunde bei Privatoffenbarungen auch in der Lage, dass wie himmlische Wegweiser sind, die uns zeigen können, was Gott von uns in der jeweiligen Situation auch möchte.
Also Sie sagen nichts Zusätzliches, sondern weisen auf den Kern der Botschaft hin?
Ja, und sie veraktualisieren natürlich auch, also das muss man immer wieder auch sagen, und sie sind von der Kirche zu prüfen. Das heißt, sie unterstehen wirklich auch dem Urteil der Kirche. Deshalb muss eine Privatoffenbarung auch immer vom jeweiligen Bischof, beziehungsweise dann, wenn es noch größer wird, eben dann von Rom selber, das heißt vom Heiligen Stuhl, vom Papst selber mit anerkannt werden.
Ist in dem Fall, alle letzten Päpste waren dort. Ja, wir freuen uns darauf, dass Sie uns diese Botschaft etwas entschlüsseln auch. Fatima, ein prophetischer Aufruf, wir hören Ihnen jetzt erst einmal zu und im zweiten Teil der Sendung können Sie sich auch mit Ihren Fragen beteiligen an dieser Sendung.
Fatima, ein prophetischer Aufruf, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Manche haben die Botschaft von Fatima nur mit Untergangsszenarien verbunden. Doch Fatima ist, wer es wirklich richtig kennt und lebt, keine Drohbotschaft, sondern will uns hinführen zur Frohbotschaft, zum Evangelium selber. Im Evangelium hören wir die Worte Jesu, denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt und weil ihr geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Das Evangelium ist die innere Mitte der Botschaft von Fatima. Dies bezeugen die schon erwähnten Päpste. Dies bezeugen auch die vielen Pilger, die dorthin gehen, um sich im Glauben stärken zu lassen. Im Glauben an das Evangelium, dass also hier nicht einfach eine Privatmeinung oder eine Privatoffenbarung gestützt und unterstützt wird, sondern dass wir tatsächlich den prophetischen Ruf des Evangeliums erkennen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jesus sagt, der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich liebt und weil ihr glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. In wem dieses Feuer brennt, in das Feuer des Glaubens, das von Gott selbst entzündet ist, der ist tatsächlich ein Zeichen in dieser Welt. Ja, der Herr selbst stärkt uns heute durch sein Wort. Dies habe ich zu euch gesagt, sagte zu seinen Jüngern, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt überwunden. Als am 13. Mai 1917 die Gottesmutter den drei Hirtenkindern erschienen ist, da war es eigentlich auch für diese Kleinen, man könnte sagen, eine Überforderung, das alles zu sehen und zu hören und zu begreifen. Aber die Gottesmutter hat wie eine Lehrerin die Kleinen geformt, diese drei Hirtenkinder, Francisco, Lucia und Jacinta, und hat zu ihnen gesagt, sie sollen keine Angst haben. Schon im Frühjahr 1916, als Lucia, Francisco und Jacinta die Schafhirten der Eltern hüteten, erschien der Engel des Friedens als Vorbereitung für die Marienerscheinungen. Und dieser Engel des Friedens betete vor allem mit den Kindern. Er sagte gleich am Anfang, habt keine Angst, ich bin der Engel des Friedens, betet mit mir. Und er kniete nieder, neigte das Haupt bis zur Erde und sprach dann dreimal mit ihnen, oh mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich, ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht an dich glauben, dich nicht anbeten, nicht hoffen und dich nicht lieben. Im Herbst 1916 erschien der Engel in der Grotte Capeccio den drei Kindern wiederum, die dort den Rosenkranz beteten. Plötzlich sahen die Kleinen sich von einem außerordentlichen Glanz umgeben. Sie erblickten den Engel, der einen Kelch in der Hand trug, über dem eine Hostie schwebte, von der Blutstropfen in den Kelch rannen. Kelch und Hostie blieben plötzlich auch dann in der Luft schweben, während der Engel neben den Kindern niederkniete und auch anbetete und sie aufforderte, dreimal mit ihm zu sprechen. Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich bete dich in tiefster Ehrfurcht an. Ich opfere dir auf den kostbaren Leib und das Blut die Seele und die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus, gegenwärtig in allen Tabernakeln der Welt, zur Sühne für alle Lästerungen, Entweihungen und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird, durch die unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und auf die Fürbitte des unbefleckten Herzens Mariens bitte ich um die Bekehrung der armen Sünder. Was in diesen Kindern damals gewachsen ist, dieses brennende Feuer der Liebe, das können wir nur begreifen, auch an ihren eigenen Aussagen und erahnen. Die kleine Jacinta, das jüngste der drei Sehekinder, sagte: Es bereitete mir so große Freude, Jesus zu sagen, dass ich ihn liebe. Wenn ich es ihm mehrmals sage, so sagte sie wörtlich, dann habe ich den Eindruck, ich hätte ein Feuer in der Brust, das mich aber nicht verbrennt. Und ganz ähnlich formulierte es Francisco. Er sagte: Am meisten hat es mir gefallen, unseren Herrn in jenem Licht zu sehen, das unsere Mutter uns ins Herz gelegt hat. Ich habe Gott so lieb. Diese kindlichen Aussagen und zugleich mystischen Aussagen helfen uns immer deutlicher zu erkennen, wie Gott hier an Kindern wirkt. Weder die Gottesmutter Maria noch wir selbst verfügen über ein eigenes Licht. Wir empfangen es vom dreieinigen Gott. Der kleine Francisco sagte nämlich: Wir brannten in jenem Licht, das Gott ist, aber wir verbrannten nicht. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Glaubenserfahrung, die auch schon Mose in der Offenbarung gemacht hat, am brennenden Dornbusch. Brennen und nicht verbrennen, die göttliche Gegenwart wahrnehmen, dass Gott tatsächlich die Quelle der Liebe ist. Und wie am Dornbusch der Herr dem Mose den Auftrag gegeben hat, sein Volk aus der Knechtschaft herauszuführen, so will auch heute der Herr uns aus der Knechtschaft der Sünde herausführen, indem er in diesem geistigen Kampf jedem Einzelnen seine Gegenwart zusichert. Ich werde mit dir sein. Wer mich liebt, so sagt Jesus im Abendmahlsaal, wird meine Worte halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Gott muss wieder Wohnung in uns nehmen und unter uns nehmen dürfen, Herberge bei uns finden, in unseren Familien, in unseren Gemeinden und Gemeinschaften, in jedem Einzelnen von uns, ja in dieser Welt, die oft an einer Kälte erstarrt, weil sie die Liebe vergessen hat, nämlich die Liebe zu Gott und die Liebe aus Gott. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer des Heiligen Geistes, das Feuer deiner Liebe. Ich kann mich selbst noch gut erinnern, liebe Schwestern und Brüder, als Papst Johannes Paul II. Einmal im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen gewesen ist und den Menschen damals gesagt hat, ein sehr treffendes und markantes Wort. Er sagte: Sorgt dafür, dass die Feuer des Glaubens nicht erlöschen, dass nicht Asche bleibt statt Glut. Wer also Christus nahe ist, so sagt es einmal Origenes, ist dem Feuer nahe. Dieses Feuer will uns reinigen, es will uns die verdeckte Wahrheit und die verschüttete Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen freilegen. Gott will uns verwandeln, zu dem hin, was wir sein sollen. Auf uns allein gestellt sind wir nicht mehr als ein kläglicher Dornbusch ohne Feuer, ohne Licht. Daher gebührt immer Gott allein die Ehre. Uns hingegen bleibt es, demütig zu bekennen, dass wir aus uns selbst nichts sind, nur Gott allein genügt. Und wer ihm nahe ist, der ist dem Feuer nahe. Schauen wir also einmal auf die Erscheinungen jetzt der Gottesmutter, beginnend am 13. Mai 1917 bis zum Oktober 1917, wo sie einen großartigen Abschluss finden in dem Sonnenwunder, das schon Monate vorher angekündigt worden ist. Wer die Erinnerung von Schwester Lucia vom unbefleckten Herzen Mariens über die Erscheinungen von Fatima nachliest, dem fällt auf, mit welcher Nüchternheit und Einfachheit diese Dienerin Gottes, die am 13. Februar 2005 von Gott heimgerufen worden ist, im Gehorsam ihre Aufzeichnungen verfasst hat. Bedrängt von den aufdringlichen Fragen des bischöflichen Beauftragten Dr. José Galamba de Oliveira, der ihr sogar mit dem Fegfeuer drohte, Wenn sie etwas verschweigen würde, antwortete sie ganz gelassen, die Ordensschwester Lucia. Das Fegfeuer, sagte sie, ist in dieser Beziehung meine kleinste Sorge. Ich habe immer gehorcht und der Gehorsam kennt keine Angst vor Strafe. Vor allem habe ich den inneren Eingebungen des Heiligen Geistes gehorcht, dann den Befehlen jener, die in seinem Namen zu mir sprechen. Das Jubiläum 100 Jahre Fatima ruft uns also dieses Epochenjahr 1917 in Erinnerung, das als solches in die Geschichte der Menschheit eingegangen ist. Drei Ereignisse von weltweiter Bedeutung stehen in einem inneren Zusammenhang, die 1917 geprägt hat. Erstens die Erscheinung von Fatima, wie ich bereits erwähnt habe, von Mai bis Oktober 1917, meistens am 13., außer im August, als die Kinder in Bedrängnis gerieten und man ihnen erst die Möglichkeit einräumte, am 19. August wieder hinzugehen, um dort in der Cova da Iera die Mutter Gottes zu sehen. Das zweite große Ereignis war die Weihe von Eugenio Bacelli, dem späteren Papst Pius XII., den ich schon als Fatima-Papst bezeichnet habe. Er wurde an dem Tag nämlich zum Bischof durch Papst Benedikt XV. Am 13. Mai 1917 geweiht. Und drittens die Oktoberrevolution in Russland durch die kommunistischen Bolschewiken. Wie sehr diese drei Ereignisse inhaltlich aufeinander bezogen sind, zeigt die Botschaft der Gottesmutter in Fatima am 13. Juli 1917, in der sie um das Gebet und die Weihe Russlands an ihr unbeflecktes Herz bittet, damit nicht noch schlimmere Katastrophen über die Welt hereinbrechen. Die Mutter Gottes sagte zu den Kindern, um das zu verhüten, werde ich kommen und um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen bitten. Wenn man meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, dann wird es seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Kriege und Verfolgungen der Kirche heraufbeschwören. Die Guten werden gemartert werden und der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. Viele Nationen werden vernichtet werden, am Ende aber wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Die Kinder wussten damals überhaupt nichts von Russland und fragten, ob Russia vielleicht ein böses Mädchen sei, das sich bekehren müsse. An dieser naiven Frage erkennen wir, wie Gott hier wirklich Kleine und Unmündige auserwählt, um eine Botschaft für die Welt den Menschen nahezubringen. Wie sehr die Prophetie von Fatima sich bewahrheitet hat, zeigt ja das 20. Jahrhundert in aufregender Weise durch die blutige Ausbreitung der kommunistischen Revolution, wie auch durch die Schrecken und Grausamkeiten, die der Nationalsozialismus von Deutschland aus über die ganze Welt verbreitete. Das Abscheulichste dieser Grausamkeiten war sicher die planmäßige Vernichtung der Juden durch den Holocaust. Dass in diesem Zusammenhang Papst Pius XII. Nach neuesten Forschungen mindestens 700.000 Juden das Leben gerettet hat, darf nicht ignoriert werden. Vielfach wird bei den Botschaften von Fatima beanstandet, dass Maria bei dieser erschreckend ernsten Botschaft, dass der Zweite Weltkrieg ausbrechen wird, sie hat es vorausgesagt am 13. Juli 1917, den Beginn des Zweiten Weltkriegs mit dem Pontifikat Pius XI. Verband, der vom 22. Dezember 1922 bis zum 10. Februar 1939 regierte. Wenn man nicht aufhört, so sagte die Mutter Gottes, Gott zu beleidigen, dann wird unter dem Pontifikat von Pius XI. Ein anderer, schlimmerer Krieg beginnen. Die Erklärung von Schwester Lucia erscheint im Rückblick sehr einleuchtend. Nach ihrer Erkenntnis nämlich begann der Zweite Weltkrieg nicht erst mit dem Überfall auf Polen, das war am 1. September 1939, sondern bereits mit dem sogenannten Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland am 12. März 1938, also noch vor dem Tod von Pius XI., der ja bis zum 10. Februar 1939 regierte. Jeder Zweifel an Fatima müsste verstummen, vor allem durch das vorhergesagte Zeichen, das sogenannte Sonnenwunder vom 13. Oktober, das bis zu 70.000 Menschen mit eigenen Augen sehen konnten. Und nicht zuletzt auch das Attentat auf Papst Johannes Paul II. Am 13. Mai 1981 zeigt noch einmal die Aktualität von Fatima. Bereits ein Jahr später besuchte dieser Papst, der heilige Papst Johannes Paul II., diesen Ort zum Dank für die wunderbare Errettung. Nach dem Epochenjahr der politischen Wende von 1989 unternahm Papst Johannes Paul II. Im Jahr 1991 wiederum eine Pilgerreise nach Fatima. Es ist der gleiche Papst, ohne dessen entscheidenden Einfluss auf die Weltpolitik der Fall des Eisernen Vorhangs und der Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 nicht zu erklären ist. Es ist interessant, dass auch in Fatima ein Stück der Berliner Mauer ausgestellt ist, um auch diesen inneren Zusammenhang noch einmal deutlich zu machen. Als Papst Johannes Paul II. Im heiligen Jahr 2000 noch einmal zum dritten Mal Fatima besuchte, wollte er die ganze Welt auf die beiden Kinder hinweisen, auf Jacinta und Francesco, indem er sie selig sprach im heiligen Jahr. Es war ursprünglich nicht vorgesehen, dass man im heiligen Jahr außerhalb von Rom Seligsprechungen vornimmt. Aber um es noch einmal zu unterstreichen, hat Papst Johannes Paul II. Diese Ausnahme gemacht. Und er hat damals auch mit Schwester Lucia noch zusammentreffen können, an diesem Datum, 13. Mai 2000, wo auch das dritte Geheimnis von Fatima, über das viel spekuliert wurde, veröffentlicht wurde. Nach diesen Gedanken ein paar Takte Musik, weil wir anschließend dann auf die drei Geheimnisse von Fatima eingehen werden.
Hundert Jahre Fatima feiern wir dieses Jahr bei Radio Horeb und Radio Maria. Schauen wir auf den portugiesischen Wallfahrtsort. Ein prophetischer Aufruf, das ist heute unser Thema mit Abt Dr. Maximilian Heim aus dem Stift Heiligenkreuz bei Wien. Es geht weiter im Vortrag.
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, im ersten Teil sind wir vor allem darauf eingegangen, dass Fatima ein evangeliumsgemäßer Aufruf ist, den Gott uns geschenkt hat, um das Evangelium für unsere Zeit auch zu verdeutlichen. Vorbereitet durch die Engelserscheinungen und dann durch die Erscheinung der Gottesmutter und auch die kirchliche Anerkennung, die von Seiten der Päpste uns geschenkt worden ist, beginnen schon bei Pius dem 12., der ja an einem Fatima-Tag am ersten Fatima-Tag, 13. Mai 1917, zum Bischof geweiht worden ist. Wir wollen also jetzt eingehen auf das, was man vielleicht am meisten neugierig oft bestaunt hat, beziehungsweise wo man auch sich Gedanken gemacht hat, was könnten denn die Geheimnisse von Fatima sein, nämlich die drei Geheimnisse von Fatima, wobei das dritte Geheimnis erst im Jahr 2000 veröffentlicht wurde. Die drei Geheimnisse von Fatima sind also Teile einer Botschaft, die drei Hirtenkinder, Lucia, Jacinta und Francesco, im Juli, am 13. Juli 1917, bei der dritten Marienerscheinung in der Cova da Iria bei Fatima in Portugal, empfangen haben und die 1917 nicht veröffentlicht werden durften. 1927 hat Lucia in einer Botschaft des Himmels die Erlaubnis zur Offenbarung der ersten beiden Geheimnisse erhalten. Diese Niederschrift musste sie aber auf Anweisung ihres Seelsorgers wieder verbrennen. Am 31. August 1941 schrieb Lucia nochmals die Geheimnisse auf und übergab den Text dem Bischof von Leira. Beide Geheimnisse wurden am 13. Mai, die ersten beiden, 1942 veröffentlicht, also während des Weltkrieges, des Zweiten Weltkrieges. Ich komme zum ersten Geheimnis und zitiere wörtlich aus dem Buch von Schwester Lucia. Sie schreibt, unsere liebe Frau zeigte uns ein großes Feuermeer, das in der Tiefe der Erde zu sein schien. Eingetaucht in dieses Feuer sahen wir die Teufel und die Seelen, als seien es durchsichtige, schwarze oder braune, glühende Kohlen in menschlicher Gestalt. Sie trieben im Feuer dahin, emporgeworfen von den Flammen, die aus ihnen selber zusammen mit Rauchwolken hervorbrachen. Sie fielen nach allen Richtungen, wie Funken bei gewaltigen Bränden, ohne Schwere und Gleichgewicht, unter Schmerzensgeheul und Verzweiflungsschreien, die einen vor Entsetzen erheben und erstarren ließen. Die Teufel waren gezeichnet durch eine schreckliche und grauenvolle Gestalt von scheußlichen, unbekannten Tieren, aber auch sie waren durchsichtig und schwarz. Dann kommt nach diesem doch erschütternden ersten Geheimnis das zweite Geheimnis. In dem heißt es wörtlich, ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott in der Welt die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen begründen. Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele gerettet, Seelen gerettet werden und es wird Friede sein. Der Krieg wird ein Ende nehmen. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat von Papst Pius XI. Ein anderer, schlimmerer Krieg beginnen. Wenn ihr eine Nacht von einem unbekannten Licht erhellt seht, dann wisst, dass dies das große Zeichen ist, das Gott euch gibt, dass er die Welt für die Missetaten durch Krieg, Hungersnot, Verfolgungen der Kirche und des Heiligen Vaters bestrafen wird. Um das zu verhüten, werde ich kommen, um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen des Monats zu verlangen. Wenn man meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, wird es seine Irrlehren über die ganze Welt verbreiten, wird Kriege und Kirchenverfolgungen heraufbeschwören. Die Guten werden gemartert werden. Der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. Verschiedene Nationen werden vernichtet werden. Am Ende aber wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland weihen, das sich bekehren wird. Und der Welt wird eine Zeit des Friedens geschenkt werden. Das zweite Geheimnis wird also als Voraussage, dass der Erste Weltkrieg enden wird, zusammen mit der Vorhersage eines weiteren Krieges während des Pontifikats von Papst Pius XI. Gesehen, falls die Menschen fortfahren sollten, Gott zu beleidigen und Russland sich eben nicht bekehren sollte. Wie viel von diesem Geheimnis wirklich bereits in Erfüllung gegangen ist, das sehen wir an den verschiedenen Verfolgungen der Christen, des Heiligen Vaters sicher auch in einer besonderen Weise, aber auch der Christenverfolgungen, die wir erleben, auch der fürchterlichen Ausmerzung von ganzen Nationen, denken wir an das jüdische Volk, das wirklich im Zweiten Weltkrieg durch Hitler ja vernichtet werden sollte, oder auch andere Völker, die wirklich in ihrer Existenz bedroht werden. Kommen wir also zum dritten Geheimnis, das auch in seinem Ernst doch uns aufhorchen lässt. Nach den zwei Teilen, so sagt die Mutter Gottes, die ich schon dargestellt, sagt die Schwester Lucia wörtlich, die ich schon dargestellt habe, haben wir links von unserer lieben Frau etwas oberhalb einen Engel gesehen, der ein Feuerschwert in der linken Hand hielt. Es sprühte Funken und Flammen gingen von ihm aus, als sollten sie die Welt anzünden. Doch die Flammen verloschen, als sie mit dem Glanz in Berührung kamen, den unsere liebe Frau von ihrer rechten Hand auf ihn ausströmte. Den Engel, der mit der rechten Hand auf die Erde zeigte und mit lauter Stimme rief, Buße, Buße, Buße. Und wir sahen in einem ungeheuren Licht, das Gott ist, etwas, das aussieht wie Personen in einem Spiegel, wenn sie davor vorübergehen, und einen in weiß gekleideten Bischof. Wir hatten die Ahnung, dass es der Heilige Vater war. Wir sahen verschiedene andere Bischöfe, Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen einen steilen Berg hinaufsteigen, auf dessen Gipfel sich ein großes Kreuz befand, aus rohen Stämmen wie aus Korkeiche mit Rinde. Bevor er dort ankam, ging der Heilige Vater durch eine große Stadt, die halb zerstört war und halb zitternd, mit wankendem Schritt, von Schmerz und Sorge gedrückt, betete er für die Seelen der Leichen, denen er auf seinem Weg begegnete. Am Berg angekommen, kniete er zu Füßen des großen Kreuzes nieder. Da wurde er von einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Genauso starben nach und nach die Bischöfe, Priester und Ordensleute. und verschiedene weltliche Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher Klassen und Positionen. Unter den beiden Armen des Kreuzes waren zwei Engel. Ein jeder hatte ein Aspergill aus Kristall in der Hand. Darin sammelten sie das Blut der Märtyrer auf und tränkten damit die Seelen, die sich Gott näherten. Lucia schrieb dieses doch sehr erschütternde dritte Geheimnis am 3. Januar 1944 auf. Es wurde dem Bischof von Leiria in einem versiegelten Umschlag übergeben. Die Niederschrift der Geheimnisse kommentierte Lucia mit den Worten: Bewusst werde ich nichts auslassen, möglicherweise vergesse ich manche Einzelheiten, die aber nicht wichtig sind. Am 4. April 1957 kam der Umschlag in das Vatikanische Geheimarchiv. Lucia hatte außen auf den Umschlag geschrieben, dass er nicht vor 1960 geöffnet werden dürfe. Aber erst am 26. Juni 2000 wurde der Inhalt von Josef Kardinal Ratzinger und dem Erzbischof Tarcisio Perdone bekannt gemacht. Der Kardinal und Präfekt der Glaubenskongregation Franjo Schäper sah am 18. Juli 1981 im dritten Geheimnis einen Hinweis auf jenes Attentat auf Papst Johannes Paul II., das Ali Aksha am 13. Mai 1981 am Jahrestag der ersten Marienerscheinungen in Fatima verübte. Liebe Schwestern und Brüder, wie konnten das die Kinder überhaupt aushalten, eine solche Botschaft? Da gibt uns die Mutter Gottes wirklich ein Mittel an die Hand, das wir heute auch mit nachvollziehen dürfen, jeden Tag, nämlich die Weihe an ihr unbeflecktes Herz. Bevor ja die Kinder die Hölle gesehen haben und bevor sie wirklich in diese Zukunft, die mit vielen Grauen verbunden war, sehen durften, wurde den Kindern der Himmel versprochen. Nur Lucia sollte noch länger auf der Erde bleiben, damit die Andacht zum unbefleckten Herzen Mariens weltweit verbreitet wird. Was bedeutet also sich ihrem Herzen weihen? Was bedeutet wirklich, in diesem großen Vertrauen zu leben? Es bedeutet, sich anstecken zu lassen von einer Liebe, die unter dem Kreuz aushält. Von einem Herzen geformt werden, das unter dem Kreuz geöffnet wurde, nämlich das Herz Mariens, damit es nicht für sich bleibt und sich nicht in sich verkrampft, sondern wirklich uns zeigt, wo die wahre Liebe ist. Die Liebe, die hergibt, selbst das Geliebteste, nämlich den eigenen Sohn. Und die Liebe, die weiterströmt, nichts für sich behalten will, weil sie aus dem Quell der Liebe, aus Gott selber schöpft. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Als Lucia damals erfuhr, dass ihre beiden Gefährten bald in den Himmel kommen, tröstete die Gottesmutter sie und sagte: Verliere nie den Mut, verliere nicht den Mut. Ich werde dich nie verlassen. Mein unbeflecktes Herz wird eine Zuflucht sein und der Weg, der dich zu Gott führt. Als Papst Benedikt in Fatima gewesen ist, sagte er in Anbetracht einer Menschheitsfamilie, die bereit ist, ihre heiligsten Pflichten auf dem Altar kleinlicher Egoismen im Namen der Nation, Rasse, Ideologie, Gruppe oder des Individuums zu opfern, ist unsere gebenedeite Mutter vom Himmel herabgekommen, um all jenen, die sich ihr anvertrauen, voller Hingabe die göttliche Liebe ins Herz zu legen, die auch in ihrem Herzen brennt. Das ist das Geheimnis der Weihe, dass sie in uns diese göttliche Liebe hineinlegt, die allein aus Gott ist. Und das ist auch der Grund, warum wir uns ihrem Herzen weihen dürfen. Die Mutter Gottes will in uns dieses Feuer anzünden und weitergeben, denn das Feuer selber ist Gott. Um die Sünder also zu retten, will Gott die Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen in der Welt begründen. Wenn man tut, was die Mutter Gottes uns sagt, werden viele Seelen gerettet werden und es wird Friede sein. Das ist also eine Frohbotschaft zur Rettung der Sünder. Wie notwendig es ist in unserer Zeit, die ganz von Terrorangst und von Kriegen gezeichnet ist, ist es, dass wir uns wirklich wieder bekehren, dass wir die Sünden bereuen und dass wir beichten, dass wir einfach wirklich die Beleidigungen Gottes aufhören und dass wir die Gnadenmittel, die Gott uns schenkt, annehmen, dass wir das Allerheiligste wieder neu anbeten und wirklich wieder Engel niederfallen und ihn anbeten. Ich glaube an dich, ich hoffe auf dich, ich liebe dich, ich bete dich an, ich bitte dich um Verzeihung für alle jene, die nicht an dich glauben, die dich nicht anbeten, die nicht auf dich hoffen, die dich nicht lieben. Nach diesen Worten möchte ich die Gelegenheit geben, dass Sie selber auch ein wenig mit einsteigen können in das Gespräch.
Dazu gebe ich Ihnen jetzt die Nummer durch. Das ist die 089-517-008-008. Dann können Sie hier bei Radio Horeb in Balderschwang anrufen. 089-517-008-008. Unser Thema Fatima, ein prophetischer Aufruf. Vielleicht waren Sie ja auch schon öfters in Fatima oder sind damit besonders verbunden. Vielleicht möchten einige sich auch mit ihrem Zeugnis einbringen in diese Sendung. Rufen Sie an 089-517-008-008. Das Gebet von Fatima als Lied, gesungen von der Gemeinschaft Brot des Lebens. Radio Horeb und Radio Maria, die Sendung Spiritualität, heute Fatima, ein prophetischer Aufruf, unser Thema mit Abt. Dr. Maximilian Heim aus dem Stift Heiligenkreuz bei Wien. Einige Hörer sind in der Leitung. Die Nummer noch einmal, wenn auch Sie anrufen möchten, 089-517-008-008. Wir beginnen mit Herrn Schreiber aus der Nähe von Regensburg. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Abt Maximilian Heim. Grüß Gott. Ich habe eine Marienschein seit Jahrzehnten und da stehen die Worte, die Sie gesprochen haben, drauf. Auf einer Flügeltür. Jetzt weiß ich aber nicht, weil ich nur einen Teil der Sendung gehört habe, ist Russland schon geweiht worden, so wie es Maria verlangt hat?
Also ich glaube schon, dass die verschiedenen Weihen, die ja schon vollzogen worden sind, auch Russland mit eingeschlossen haben. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, dass es jetzt, ich glaube, es wurde als mit dem Namen nicht wörtlich genannt, aber es wurden die Nationen eben genannt, auch die halt unter dem Kommunismus leiden und die halt solche Christenverfolgungen auch tragen. Man hat hier Russland, glaube ich, so viel ich weiß, bei den Weihegebeten noch nicht wörtlich genannt, aber man hat sehr wohl eben die weltweite Bedrängnis und die Bedrängnis, die auch von diesen Ländern ausgegangen ist, mit vor Augen gehabt. Und andererseits muss man auch sagen, dass Papst Johannes Paul II. Wirklich, wie es auch Kardinal Meissner ja öfters erzählt hat, den Zusammenbruch des Systems in Russland, in der Sowjetunion, vorhergesagt hat. Und zwar schon 1987, als damals Kardinal Meissner ja nach Castel Gandolfo gefahren ist, um dem Papst gleichsam seinen Wunsch auszureden. Er möchte doch ihn nicht nach Köln versetzen, sondern er soll ihn doch in Berlin belassen, weil die Kommunisten sonst mit der Kirche machen, was sie wollen. Und dann hat Papst Johannes Paul geantwortet, das System wird zusammenbrechen. Und Meissner, der ja das System kannte, konnte das gar nicht glauben und hat dann eben darauf geantwortet, Heiliger Vater, welchen Geheimdienst haben Sie? Das können Sie jetzt hier nicht ex cathedra gesagt haben. Also als einen Spruch, der quasi ohne Fehler sein kann. Und dann sagte er und hat den Finger nach oben gezeigt, mein Geheimdienst ist oben. Das heißt, er hat hier wirklich Kontakt, so können wir sagen, mit dem Himmel gehabt und wusste schon vorher, dass eben dieses System nicht weiter existieren wird. Und es ist ja interessant wirklich, dass gerade auch durch Gorbatschow, der ja auch getauft worden ist und der Kontakt dann mit Johannes Paul II. Hatte, letztlich auch hier die Wende mit eingeleitet worden ist. Und ich glaube wirklich, dass hier der Himmel selber am Werk war Und die Bekehrungen, die man jetzt schon in Russland auch erlebt und auch diesen Neuaufbruch des Christlichen, den kann man sicher auch mit Fatima verbinden.
Gut, danke, Herr Schreiber, für diese Nachfrage. Alles Gute Richtung Regensburg. Von Regensburg geht es jetzt nach Altbach in Tirol. Frau Lederer, grüß Gott.
Grüß Gott, Herr. Ganz herzlichen Dank. Ich bin immer bewegt. Ich bete das Engelgebet schon das ganze Jahr und bete dazu, weil sie dich nicht kennen, weil so viele Christen kennen einfach den Glauben nicht mehr, die Schätze des Glaubens nicht mehr. Und was mir einfach vorkommt, das Erbarmen Gottes währt schon so lange, dass wir immer wieder die Chance hätten. Und wir nützen die Chance viel zu wenig. Wir haben für die Offenbarung, wo der Satan losgelassen ist, das haben wir längst schon da. Das ist, läuft längst schon, ist mein. So sehe ich das. Aber die Gnadenzeit ist auch groß, weil immer, wenn Negatives ist, ist man oft dann herausgefordert für die, dass man sich hinterfragt und dass man neu empfängt und ja. Also, und wir Christen, ich sage immer, müssen stellvertretend beten und uns selber bemühen, weil halt, wenn man was sagt, oft mehr so wie eine Wand hat vor. Sie verstehen es nicht besser. Und liebe Leute, ich bete jeden Tag und immer viel Zeit zum Gebet. Ja. Es gab Bäuer und Zufungen,
ja.
Aber ganz herzlichen Dank.
Ja, bitte, gerne. Ich möchte nur sagen, was mich ja auch berührt, dass in diesem Gebet des Engels von Fatima das Wort Gleichgültigkeit vorkommt. Diese Gleichgültigkeit ist ja vor allem auch in unserer Zeit unheimlich verbreitet. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine große Wunde der Christenheit, dass viele ihrem Glauben gegenüber ganz gleichgültig sind, dass es ihnen egal ist, ob sie am Sonntag in die Kirche gehen oder ob sie die Sakramente empfangen oder ob sie glauben oder nicht glauben oder ob es den Himmel gibt oder ob es den Himmel nicht gibt. Diese Gleichgültigkeit ist wirklich auch eben eine Art Beleidigung Gottes und wir müssen hier wirklich auch darum bitten und beten, dass diese Menschen wieder vom Gnadenstrahl der Liebe getroffen werden.
Danke, Frau Lederer. Ja, Gleichgültigkeit, ich denke mir aber auch oft, wie gut haben wir das Jahr jetzt genutzt, oder? Ein Gnadenjahr, Fatima, stimmt, geht ja bis Oktober und dann manchmal, finde ich, ist es beschämend, wenn man denkt, vielleicht hätte man auch mehr tun können. Also,
ja. Ich meine, der Aufruf, das möchte ich vielleicht schon sagen, betet täglich den Rosenkranz, weiht euch meinem unbefleckten Herzen, haltet die Herz-Maria-Sühne-Samstage. Das sollten wir uns einfach so als Leitlinie für unser Leben vornehmen. Und ich glaube auch, dass wir dann mitten in dieser geistigen Verwirrung auch einen klaren Kurs bewahren.
Danke, Frau Lederer, für den Anruf. Alles Gute nach Altbach. Jetzt geht's nach Nusselloch zu Frau Schieb. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Abt Maximilian.
Grüß Gott.
Also ich kann nicht nach Fatima. Ich bin krank. Ich habe Krankheit, eine Stoffwechselkrankheit, bin 62 Jahre alt und kann aber meine Krankheit und meine körperlichen Sachen aufopfern, aus Liebe zu Christus, zur Bekehrung der Sünder und aus Liebe zum unbefleckten Herzen Mariens. Ich bin auch alleinstehend, manchmal fällt mir es schwer, aber da denke ich dann, das opfere ich auch für die Priester, die auch allein sind. Und so lebe ich so, mit Gott lebe ich den ganzen Tag. Ich gehöre der Schönstadtbewegung an. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist. Gehöre ich an. Im Krankenbund bin ich. Ich kann nicht mal an der Exerzitie teilnehmen dieses Jahr, weil ich verzichten muss. Aber das sind alles Opfer, die ich dem lieben Gott und Christus schenke. Und dann denke ich, wenn ich es auch nicht sehe, es ist bestimmt nicht für umsonst.
Nein. Wer nahe beim Kreuz ist, ist nahe bei Christus. Das ist ein Wort von Eugen de Mazenod, Eugen von Mazenod, dem Gründer der Oblaten. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Geheimnis, nicht? Salvifici Doloris, also das heilbringende Leiden, das hat Johannes Paul II. Nach seinem Attentat geschrieben, dieses apostolische Schreiben, um eben viele Kranke zu trösten, dass sie wirklich in der Aufopferung ihrer Leiden dabei ganz nahe bei Christus sind und auch sicher schon nahe bei der schmerzhaften Mutter und dadurch so viel Gnaden für andere erbitten können, dass wirklich viele Menschen gerettet werden. Ich glaube, auch die Kinder haben ja auch alles aufgeopfert, damals die drei Hirtenkinder. Daran kann man auch erkennen, nicht? Die haben auch freiwillig sogar verzichtet auf verschiedene Annehmlichkeiten, bis hin zum Essen und so weiter. Nur um irgendwie ein Zeichen der Liebe zu setzen, nicht um einen Rekord, was weiß ich, der Askese da darzustellen, sondern wirklich um ein Zeichen der Liebe zu setzen und zu sagen, ich möchte durch mein Verzicht, durch mein Opfer, durch das, was ich auch annehme an Krankheit, die haben ja beide die spanische Grippe gehabt, wirklich Gott eine Freude machen.
Und Frau Schieb, Sie haben eben gesagt, Sie können nicht an Exerzitien teilnehmen. Im November übertragen wir im Radio wieder Exerzitien. Vielleicht können Sie daran teilnehmen, sich verbinden im Gebet. Wir haben noch zwei Hörerinnen in der Leitung. Schauen wir, ob das zeitlich noch hinhaut. Eine Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte. Grüß Gott.
Ja. Wir haben kaum ein Angebot zur Beichte. Und ich würde sagen, können wir nicht vielleicht auch telefonisch beichten? Es ist nämlich unmöglich. Unsere Kirche bietet uns das nicht, obwohl wir hier in Tutzing eine sehr schöne Kirche haben, evangelisch wie auch katholisch. Aber das ist nicht der Fall. Kann man auch telefonisch beichten, bitte?
Ja, ich hoffe, dass vielleicht die Pfarrer das hören, dass sie dann auch Beichtgelegenheiten anbieten. Denn es liegt auch einfach auch an den Priestern, ob sie wirklich bereit sind, Beichte zu hören. Telefonisch beichten geht leider nicht. Und zwar, es geht deshalb nicht, weil die Sakramente einfach eine Gabe sind, die im Sakrament persönlich vermittelt wird. Also hier ist der Priester ja Stellvertreter Christi und das soll eben nicht wie ein Segen, der auch über die Medien gehen kann. Aber die Beichte ist doch eine Begegnung in einem heiligen Sakrament, das uns hinführen soll in diese Christusbegegnung hinein. Und man hat eben diese Möglichkeit hier nicht aufgegriffen und oder dieses als nicht möglich da verkündet. Und ich glaube, es ist auch richtig so, weil sonst viel Missbrauch getrieben werden könnte. Es ist ja sowieso schon so, dass manche, selbst Journalisten, ich will jetzt nicht allgemein die Journalisten verurteilen, überhaupt nicht, aber dass manche sogar Priester quasi ausspekuliert haben im Beichtstuhl und es dann veröffentlicht haben. Der Priester ist immer an das Beichtgeheimnis gebunden. Aber es könnte, wenn das telefonisch wäre, noch größeren Missbrauch geben. Und deshalb soll wirklich die Beichte im persönlichen Gespräch bzw. auch im Beichtstuhl stattfinden.
Ja, vielleicht kann man eine andere Lösung finden, dass Bekannte sie vielleicht mal mitnehmen zur Beichtgelegenheit oder irgendeinen Priester mitbringen. Vielleicht ergibt sich eine Möglichkeit für sie, das hoffe ich. Ja, wir haben noch eine Hörerin aus Niederbayern, Frau Auer. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich herzlich bedanken beim Arzt Maximilian für den wunderschönen, guten Vortrag über Fatima. Ja, es ist so, ich war 7 Jahre alt und da habe ich in der Kirche das Wort Fatima gehört. Und da habe ich natürlich nichts anfangen können damit. So habe ich daheim meine Mama gefragt, was das ist, das Fatima. Und dann hat sie sich ein Buch ausgeliehen von Verwandten und hat mir da jeden Tag über die Kinder von Fatima vorgelesen. Und ich muss sagen, seitdem hat mich das Fatima nicht mehr losgelassen. Hat zwar noch einige Jahre gedauert, mit dem Rosenkranz erst mit einem Gesetzchen angefangen habe, aber das habe ich dann beibehalten. Und vor 10 Jahren, das war das 90. Jahr noch Fatima, da bin ich mit Ihnen und mit dem Pater Rupert Fetsch und mit seiner Mama und auch mit ihrer Schwester, der Angelika Förtsch, dann nach Fatima gepilgert.
Ja, schön.
Und das war wunderschön. Und das waren wunderbare Gnadentage. Und, schön. Und ich bin auch seitdem mit ihrer Schwester da befreundet, wenn wir uns auch nicht oft hören und sehen, noch weniger. Aber ja, ich möchte halt nur danken dafür, dass ich das erleben habe dürfen und auch diese Bekanntschaften machen habe dürfen. Und Ihnen auch danke.
Bitte, gerne.
Danke.
Für Geld Gott und auch für die Gebetsverbundenheit.
Ja. Danke, Frau Auer. Auf Wiederhören. Ja, die Sendezeit ging schnell vorbei. Danke auch allen, die jetzt angerufen haben. Das Telefon klingelt noch, aber die Sendezeit ist vorbei. Fatima, ein prophetischer Aufruf, wer die Sendung nicht ganz gehört hat. Sie können auch auf unsere Internetseite gehen im Laufe des Nachmittags. www.horeb.org unser Download- oder Podcast-Angebot nutzen. Oder wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, rufen Sie an beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 120. Abt Maximilian, dürfen wir Sie zum Schluss um den Segen bitten?
Gerne. Ich würde enden gern mit dem Gebet vom Papst Franziskus, mit einem Teil, dem Schluss. Nämlich, er betete am 12. Mai gemeinsam mit den Gläubigen: Sei gegrüßt, Mutter des Herrn, Jungfrau Maria, Königin des Rosenkranzes von Fatima, gesegnet unter allen Frauen, bist du das Bild in der in österliches Licht gekleideten Kirche. Bist du der Stolz unseres Volkes, bist du der Triumph über die Anstürme des Bösen. Verheißung der erbarmenden Liebe des Vaters, Lehrerin in der Verkündigung der frohen Botschaft des Sohnes, Zeichen des brennenden Feuers des Heiligen Geistes, lehre uns in diesem Tal der Freuden und Schmerzen die ewigen Wahrheiten, die der Vater den Kleinen offenbart. Zeige uns die Kraft deines Schutzmantels, in deinem unbefleckten Herzen sei die Zuflucht der Sünder und der Weg, der zu Gott führt. Vereint mit meinen Brüdern und Schwestern, in Glaube, Hoffnung und Liebe vertraue ich mich dir an. Vereint mit meinen Brüdern und Schwestern weihe ich mich Gott durch dich, o Jungfrau des Rosenkranzes von Fatima. Vom Licht umhüllt, das aus deinen Händen zu uns strahlt, werde ich schließlich den Herrn in alle Ewigkeit verherrlichen. Amen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten und makellosen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josefs, auf die Fürsprache der heiligen Kinder von Fatima, Jacinta und Francesco und der Dienerin Gottes auch, Lucia, segne und behüte euch und alle, die mit uns über Radio Horeb und Radio Maria verbunden sind, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Maria mit dem Kinde liebt,
uns allen deinen Segen gibt. Amen. Danke, Abt Maximilian, und alles Gute Ihnen.
Vergelt's Gott auch. Danke.
Dank, segne es Gott. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.